was denn Menschen machen und was Menschen in ihren Forschungsbereichen begeistert. Sich mit jedem Bereich auseinanderzusetzen und es so zu übersetzen, dass es auch jeder versteht. Denn dieser Tunnel führt zufälligerweise an einem Permafrostbereich vorbei, wo eben seit knapp 20 Jahren die TU München den Permafrost mittels elektrischer Widerstände eben sich genau anschaut. Laser, der 50 Kilometer in die Atmosphäre eben reicht, da finden Aerosolmessungen statt. Zum Beispiel werden Waldbrände detektiert oder Vulkanausbrüche, die eben 25.000 Pixel pro Sekunde schießen können, um eben zu gucken innerhalb dieser Wolke, wo jetzt zum Beispiel sich ein Tröpfchen bildet und ob oder sich ein Kristall bildet, das dann mal zur Schneeflocke wird. Ich sage jetzt mal, auf dieser Höhe zu arbeiten, körperlich zu arbeiten, das muss man schon können, aushalten und wollen, ja.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Hurgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Laura Schmidt. Laura ist verantwortlich für die Wissenschaftskommunikation an der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus. Dies ist ein Haus mit einer bewegten Geschichte. 1931 als Hotel eröffnet, lief der Betrieb bis Anfang der 90er Jahre. Seit 1999 befindet sich hier die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus. Mit Laura sprechen wir über die verschiedenen Forschungen, die hier oben angestellt werden, über die verschiedenen Geräte, wie der Arbeitsalltag von Laura und ihren Kollegen aussieht, wer die Partner sind, und wir übersetzen Worte wie Gravimeter oder Wolkenschlitten und klären die Frage, ob es auf der Zugspitze Fledermäuse gibt. Wenn dir der Horgarten gefällt, dann abonniere ihn bei Apple oder bei Spotify. Lass einen Kommentar da, lass eine Bewertung da und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leideln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, kind's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten wäre vor 30 Jahren eine wunderbare Hoteldirektorin gewesen. Da wir aber im Jahre 2024 sind, ist es nicht der Fall. Und zwar ist sie eine Übersetzerin von komplizierten wissenschaftlichen Inhalten in eine Sprache, die wir alle verstehen. Zu Gast ist auf dem Schneefernerhaus Laura Schmidt. Sie ist verantwortlich für die Wissenschaftskommunikation der Forschungsstation am Schneefernerhaus. Und herzlich willkommen im Horgarten.
Ja, danke David, dass du heute hier bist.
Ja, ich bin zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen auf der Zugspitze und zum zweiten, ja, höchsten Horgarten-Podcast hier im Schneefernerhaus. Und ja, da sind wir schon mitten im Thema. Ich habe gerade Hotel erwähnt und Übersetzerin von wissenschaftlich komplizierten Themen. Das Schneefernerhaus ist eine Forschungseinrichtung mit unterschiedlichen Forschungspartnern, Forschungsbereichen und Projekten. Wie bist du aufs Schneefernerhaus gekommen?
Ja, ich versuche es jetzt tatsächlich kurz zu halten. Der Weg war natürlich lang, gerade in meinem Bereich. Also ich bin Diplom-Geografin und mein Schwerpunkt war damals tatsächlich hydrologische Themen, also alles zum Thema Wasser, glaziologische Themen, Gletscherthemen in den Alpen, und mein Schwerpunkt lag auch auf die Arktis, wo ich jetzt immer noch freiberuflich zum Teil unterwegs bin. Mir war es immer wichtig, deswegen habe ich tatsächlich auch nicht mein Doktorat gemacht, weil ich viel zu neugierig bin und mich nicht nur auf ein Thema fokussieren kann oder mich nicht nur ein Thema interessiert, sondern ganz viele Themen. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, zu schreiben, zu kommunizieren und zu berichten, was denn Menschen machen und was Menschen in ihren Forschungsbereichen begeistert. Weil ich selber sehr viel Wert tatsächlich lege auf Umweltforschung, auf Atmosphärenforschung, auf Klimaforschung. Und mein großer Traum war es tatsächlich, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das ist ein Nischenbereich, da muss man realistisch sein. Ich bin tatsächlich über viele Umwege hierher gekommen und hatte natürlich auch einige Jobs vorher. Habe aber immer natürlich noch mein zweites Standbein gehabt als Bergwanderführerin, als Arctic Guide eben in der Arktis und habe dadurch auch viel mit Wissenschaft zu tun gehabt, indem ich auch öfters mal Forschungsprojekte zum Beispiel im hohen Norden betreut habe, auch als Guide eben oder als Logistikerin. Habe ein riesen Repertoire an, ich sag jetzt mal, Content, an Fotos auch von der Arktis, von den Alpen, wie sich Gletscher verändern, noch vor 10 Jahren und jetzt, was ich mir eben genutzt habe, um darüber zu kommunizieren, auch mittels Vorträge, die ich zum Teil immer noch halte. Ein großer Durchbruch für mich war tatsächlich die große Musikexpedition, wo das Forschungsschiff Polarstern im arktischen Ozean eingefroren war, um eben Klimaprozesse in der Arktis besser zu verstehen, denn die Arktis ist der Hotspot der globalen Erwärmung. Und zufälligerweise war mein jetziger Geschäftsführer, hat sich eben meinen Vortrag angehört über die Arktis, über die Forschungsexpedition. Und ja, so kam es dann zum einen oder zum anderen, dass ich dann erstmal hier für Schülerprojekte zuständig war. Mhm. Ich immer mehr aber kommuniziert habe und tatsächlich jetzt hier durch diesen ganzen Background und ich auch diese freiberuflichen Geschichten hier gelandet bin und eben auch als Geografin, weil ich natürlich ein Verständnis über diese einzelnen Forschungsbereiche haben muss. Also wie gesagt, ein langer Weg, aber man muss dranbleiben, wenn einen was interessiert, denke ich, dann wird es alles schon.
Wo hast du studiert?
Ich habe an der Uni Augsburg studiert. Ich wollte tatsächlich in Innsbruck studieren. Gab es keinen Diplomstudiengang mehr. Damals dachte ich, Diplom ist super. Genau, und es gab eben noch einen Diplomstudiengang in der Uni Augsburg. Und dann habe ich da eben studiert.
Mhm. Also von Augsburg über die Arktis jetzt auf die Zugspitze.
Sozusagen, genau.
Du hast schon gerade gesagt, es gibt einen Geschäftsführer. Das Schneefernerhaus. Was ist das oder wie wird das aktuell betrieben?
Also das Schneefernerhaus war einst mal ein Hotel, ist tatsächlich eröffnet worden 1931 im Januar. Wir feiern übrigens jetzt auch 25 Jahre lang Umweltforschungsstation Schneefernerhaus, nicht Hotel. Das ist ein bisschen komplex. Dieses Gebäude gehört der Bayerischen Zugspitzbahn, ist gepachtet. Wir haben, das hast du vorhin schon erwähnt, unsere sogenannten Forschungspartner, unsere 11 Konsortialpartner inzwischen sind es, wie das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, Skit Campus Alpin, die LMU München, TU München. Aber wir selber, also meine Kollegen und ich, also die Crew, die sogenannten Besatzungsmitglieder dieser Station hier, wir gehören zur Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation. Das heißt, wir sind die Betriebsgesellschaft, auch mein Geschäftsführer gehört zur Betriebsgesellschaft, die dieses Haus hier eben am Laufen halten, damit Forschung betrieben werden kann. Wissenschaft betrieben werden kann.
Ah, okay. Also du hast, das war jetzt auch noch so eine Info, oder das jetzt schließt sich für mich so gedanklich auch der Kreis. Also wie eine Besatzung auf dem Schiff, die ja alles am Laufen hält und es ermöglicht, dass die verschiedenen Partner ihre Forschungen, ihre Projekte hier durchführen können.
Genau. Also ich sage das auch immer gerne mit dem Forschungsschiff, weil man selber aus dem Bereich kommt, aber auch ich denke, dass es visuell sich dann jeder gut vorstellen kann, weil ein Schiff fährt auch nicht alleine und die Ware kommt auch nicht alleine von A nach B. Und wir schauen eben, dass alles hier läuft. Und es ist sehr komplex, denn das Haus ist sehr, sehr alt. Das heißt, wir brauchen unsere Haustechniker, unseren Elektriker und so weiter und so fort. Es muss immer wieder was renoviert werden. Wir hatten jetzt ein großes Projekt, das Einhausungsprojekt, da wir steinschlaggefährdet sind oder der Eingangsbereich steinschlaggefährdet war. Und es bedarf sehr, sehr viel Logistik vor allem, dass hier Wissenschaft stattfinden kann. Genau. Und das jetzt sind wir.
Ja, Laura, deine Aufgabe hier am Schneefernerhaus ist Wissenschaftskommunikation. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen schwierig an. Wissenschaft und Kommunikation, da wird es sehr nerdig und so besprochen, dass das nur Wissenschaftler verstehen. Aber was ist dein Verständnis oder was ist überhaupt das richtige Verständnis von Wissenschaftskommunikation?
Genau, also ich versuche hier das zu vermitteln, was an Forschung passiert oder an Wissenschaft eben passiert. Und ich sage jetzt mal, dass Wissenschaftskommunikation die Schnittstelle eben zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist. Und sogenannter Treiber der sozialen, technologischen und politischen Entwicklung. Was wiederum eben nicht ganz so leicht ist, gerade in, ich sag jetzt mal, einer Welt, vor allem Social-Media-Welt oder Medienwelt, voller Reizüberflutung und vor allem voller Kommentare und Meinungen, weil jeder hat ja eine Meinung zu allem, aber vielleicht wenig Ahnung. Und ich meine, Kommunikation generell verändert sich ja täglich ständig. Also man muss auch immer mit der Entwicklung ein bisschen gehen. Und ich sage jetzt mal, es ist auch nicht so leicht, sich mit jedem Bereich auseinanderzusetzen und es so zu übersetzen, dass es auch jeder versteht. Also man sucht sich gewisse Themen halt eben schon auch aus. Wichtig ist aber, und deswegen bedarf es auch immer Rücksprache mit der Person, wenn man sich nicht ganz sicher ist, vor allem faktentreu, das ist ganz wichtig, die richtigen Informationen und die wichtigen Informationen eben über diese verschiedenen Wege zu teilen und vor allem Vertrauen zu gewinnen. Und dafür braucht es aber auch Zuhörer.
Genau. Die Zuhörer haben wir hier und ja, ich bin mal gespannt, ob dir das gelingt, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Ja, und jetzt nehmen wir uns noch mal ein Stück weit mit. Und wir waren jetzt eben schon anderthalb Stunden, glaube ich, fast oder zwei Stunden hier unterwegs in diesem Gebäude. Was ich und wahrscheinlich auch viele, die hier zuhören, ja, die kennen das. Vom Zugspitzblatt, du schaust Richtung Norden hoch zur Zugspitze, zum Gipfel und da thront es kurz unterhalb und ich kenne so die Geschichte ja von früher, das war mal ein Hotel, aber auch nicht genau von wann bis wann und wie lange das betrieben wurde. Und jetzt, nachdem wir hier unterwegs gewesen sind, gab es ja nochmal unwahrscheinlich spannende Geschichten. Kannst du uns da mal kurz nochmal einen Überblick geben?
Okay, also das wissen vielleicht auch gar nicht viele, denn die Zahnradbahn zum Beispiel, die wurde ja nur für das Hotel gebaut. Damals gab es ja das Sonn-Alpin-Restaurant nicht und den Skibetrieb natürlich auch noch nicht. Mitte der 20er Jahre fand tatsächlich der Bau der Zahnradbahn statt. Die Zahnradbahn wurde zum ersten Mal 1930 gefahren und das Schneefernerhaus ja im Januar 1931 eröffnet. Und die Zahnradbahn hatte hier ihre Endstation. Das heißt, die damaligen Hotelgäste sind direkt hier im Haus rausgekommen. Mittlerweile nutzen wir natürlich diese Endstation für unsere Logistik. Denn die Bettwäsche für die Wissenschaftler, für die Gruppen, die hier oben eben sind, forschen oder auch andere Arbeiten, Konferenzen hier haben, muss ja irgendwie hoch und runter kommen. Getränke, irgendwelche Devices, also Geräte, die hier oben installiert werden oder aufgebaut werden müssen, muss von oben nach unten transportiert werden. Also das ist wiederum sehr von Vorteil, dass wir eben so gut mit der BCB zusammenarbeiten und auch angeschlossen sind, dass der Zug fährt. Oder aber eben unsere Kammstollen, der ja vielleicht auch bekannt ist, wo Permafrostforschung stattfindet. Denn die Tiroler haben 1926 zum ersten Mal eben die Seilbahn errichtet Richtung Zugspitze, wollten dann aber auch ihren österreichischen Gästen den direkten Zugang zum Hotel gewährleisten und dachten sich dann Mitte der 30er Jahre, lass uns doch hier einen Tunnel sprengen, direkt vom alten Hotel eben. Also vielleicht kennst du einen oder die ein oder andere, eben diese Ruine, die jetzt auch unterhalb vom Gipfel steht, von der Tiroler Seite eben. Und dieser Tunnel führt direkt zu unserem Haus. Zugänglich nur für uns natürlich und für die Wissenschaft, denn dieser Tunnel führt zufälligerweise an einem Permafrostbereich vorbei, wo eben seit knapp 20 Jahren die TU München den Permafrost mittels elektrischer Widerstände eben sich genau anschaut. Ja.
Das ist ja abgefahren. Also das ist diese Ruine, wenn du über die Wiener Neustädter Hütte Richtung Zugspitze gehst, ich bin da schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Das war das Hotel und von da aus gibt es einen Zugang hierher. Also das habe ich nicht gewusst.
Genau, der ist aber natürlich abgesperrt.
Zum Glück.
Und sonst hätten wir wieder hier einige Gäste und auch aus Sicherheitsgründen eben nur für uns zugänglich und halt eben für die Wissenschaft. Ab und zu sind Drehteams da, genau. Aber tatsächlich hat es auch einen geschichtlichen Hintergrund, dass dieser Tunnel überhaupt existiert und dass hier im Inneren des Berges der Zugspitze Permafrostforschung stattfinden kann. Genau.
Also abgefahren. Jetzt hast du schon mit gesagt, es gibt also Permafrostforschung in diesem Kammstollen. Kannst du mir mal noch erklären, oder welche Forschungsbereiche es hier gibt? Also wir sind vorhin an so vielen Geräten vorbeigelaufen. Das ist, glaube ich, für jemanden, der mit Lego-Technik seine größte Freude hat, wäre das hier ein Paradies.
Ja, schon. es sind so viele unterschiedliche Bereiche und tatsächlich kenne auch ich mich mit dem einen mehr oder weniger aus, je nachdem, was für ein Background man natürlich auch mitbringt, tatsächlich aus Umwelt- und Atmosphärenforschung. Also wir haben zum Beispiel den Deutschen Wetterdienst hier stationiert auch. Also der Deutsche Wetterdienst hat ja oben direkt neben Münchner Haus am Gipfel seine ganzen Gerätschaften, aber auch hier eben Geräte zur Überwachung der künstlichen Radioaktivität zum Beispiel. Wir haben hier das Umweltbundesamt fest stationiert. Hier finden regelmäßig oder täglich Messungen zu Treibhausgasen in der Atmosphäre ab, verglichen eben mit anderen Partnerstationen weltweit. Wir haben hier einen Gravimeter knapp oberhalb vom Schneefernerhaus, beziehungsweise eigentlich direkt am Zugspitzgipfel. Es finden gravimetrische Messungen statt. Da geht es tatsächlich um die Schwere des Zugspitzplatz, also um den Schneewasserhaushalt und wie schwer ist es hier zum Beispiel im Winter oder auch im Sommer. Das wäre jetzt zu komplex. Wir haben, das kennt vielleicht auch der ein oder die ein oder andere, falls mal der Hannes Vogelmann vom KIT Campus Alpin den LIDAR betätigt. Das ist ein grüner Laser, der 50 Kilometer in die Atmosphäre eben reicht. Da finden Aerosolmessungen statt. Zum Beispiel werden Waldbrände detektiert oder Vulkanausbrüche, die via Ferntransport von Luftmassen eben oder Windströmungen hierher kommen. Und daraufhin weiß man, okay, diese Waldbrände, also aufgrund dieser Feinstaubpartikel, kommen von den Waldbränden zum Beispiel in Kanada. Oder das sind Partikel von dem Vulkanausbruch XY auf Island oder wie auch immer.
Jetzt hast du den einen Namen umgangen, der so schwer auszusprechen ist.
Genau, es ist sehr, sehr viel. Es wird auch tatsächlich finden, ich sage jetzt mal, Messungen auch in Bereichen von 100 Kilometer Höhe eben statt. Also es geht dann aber in den Infrarotbereich, da geht es um Wellenbewegungen in der Atmosphäre. Das ist jetzt aber zu komplex. Wir haben hier auch hydrologische Messungen, unter anderem von der BOKU Wien zum Beispiel hier, die auch wiederum mit der Lawinenwarnzentrale zusammenarbeiten. Da geht es um Schnee, Schneedeckenaufbau, einfach auch um Prozessverständnis hier. Für alle hydrologischen Fragestellungen, also damit meine ich alles, was mit Wasser zu tun hat, in fester oder flüssiger Form, Form von Schnee, sich beantworten zu können. Abflussprozesse und so weiter und so fort. Wir haben aber auch zum Beispiel manchmal die Professur für Sportgeräte und Sporttechnologie hier zweimal im Jahr, im Winter und im Sommer, die eben zusammen mit Scott oder Marker Skibindungen testen. Wir sind natürlich hier. Die Ausgangslage ist prädestiniert dafür, dass zum Beispiel Probanden Skifahren mit neuesten Technologien und Messungen stattfinden. Ab welchem Winkel kann zum Beispiel die Skibindung besser auslösen? Oder es finden Messungen statt am Muskel. Wann wird der Muskel schneller müde? Also solche Geschichten, alles Mögliche, wirklich sehr viele Bereiche. Oder wir haben eine Wildtierkamera eben an unserer Außenstation, da geht es darum, welche Tiere sind hier vorzufinden. Zum Beispiel Fledermäuse, die untersucht werden vom Landesamt für Umwelt, die ja auch streng geschützt sind. Es war nicht bekannt, dass sie überhaupt in dieser Höhe vorkommen und so weiter. Also wirklich sehr viele verschiedene Bereiche.
Also wir sind ja auf 2700 Metern, knapp 2600 Metern. Hier oben leben Fledermäuse.
Tatsächlich, ja. Es ist noch nicht allzu lang bekannt. Das Landesamt für Umwelt hat hier oben am Schneefernerkopf einen sogenannten Bad Corder aufgestellt. Da geht es darum, die Geräusche von Fledermäusen zu messen, detektieren und ja, vielleicht langfristig auch herauszufinden, warum leben die überhaupt hier oben und wo überwintern die überhaupt? Fliegen sie wieder ins Tal oder suchen sie sich irgendwelche Felsnischen? Und so weiter, denn auch Fledermäuse gehen ja dann in die sogenannte Winterstarre, hängen dann lethargisch irgendwo rum. Genau, also solche Geschichten einfach auch.
Und die Forschungen, die hier angestellt werden, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind es Themen, die nur im wissenschaftlichen Kreisen eine Relevanz haben oder sind es Themen, die wir im täglichen Leben vielleicht irgendwann, womit wir mal konfrontiert werden oder wo wir vielleicht schon Informationen bekommen, deren ja Ergebnisse auf Basis der Forschung hier zustande gekommen sind?
Sowohl als auch. Also ich sage jetzt, dass nicht nur Forschung hier betrieben wird, sondern auch Messungen, einfach langjährige Messungen, bis auch eine Messstation vor allem. Wie das passiert, automatisiert einfach. Aber lange Messreihen ergeben natürlich auch interessante Ergebnisse und nur durch lange Messreihen ergibt sich auch ein besseres Prozessverständnis. Zum Beispiel, weil du fragtest, was für uns relevant ist. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, das mittlerweile jeder schon weiß, dass es den Klimawandel gibt. Es ist nicht umstritten, aber auch solche Messreihen präsentieren wir. Das Umweltbundesamt misst simultan täglich und diese Daten werden simultan eben auf unsere Website übertragen. Also man sieht auch diese Ergebnisse, auch was der DWD eben misst. Ich meine, seit 1900, die Temperaturen gehen nach oben. Das ist unumstritten. Also solche Geschichten, das versuchen wir natürlich immer weiterzugeben, wer sich auch informieren will. Ich meine, ich kommuniziere je nach Zielgruppe und Medium natürlich immer anders. Haben wir vorhin schon gesprochen, Instagram ist eine andere Kommunikationsebene, sage ich jetzt mal, als wenn ich jetzt über die Website schreibe oder eine Pressemitteilung raushaue oder Führungen mache oder mit dir jetzt eben spreche. Aber ja, also es wird zum Teil auf jeden Fall geteilt und alles, was aktuell ist, wird auf unserer Website präsentiert. Es finden ja auch einige Drehs hier statt, die auch eben von uns betreut werden. Auch, ich sag jetzt mal, auch ein Schluss, endlich ein Film oder ein Beitrag ist Wissenschaftskommunikation. Genau, also ja, sowohl als auch, aber es finden auch einfach Messungen statt, die jetzt vielleicht nicht direkt mit Klimaforschung zu tun haben. Ja.
Du hast jetzt gerade schon die Webseite und Instagram erwähnt. Die Webseite, oder wo finde ich da die Präsenz vom Schneefernerhaus?
Also www.schneefernerhaus.de und unter Aktuelles oder News schaue ich auch immer, dass interessante Beiträge dann halt eben oder aktuellste Beiträge auf der Website landen. Genau.
Okay, also schaut mal drauf, beziehungsweise dann auch, wenn sogar dann Messdaten in Echtzeit zu erkennen sind, wer sich damit ein bisschen beschäftigen will oder wen es interessiert, da mal draufschauen und Instagram einfach Schneefernerhaus suchen und dann findet der Suchende dann die richtige Seite und kann sich daran über alles Mögliche informieren. Ja, das habe ich schon gesehen. Du nimmst die Menschen da ein Stück weit mit, so in das Tagesgeschäft. Wie kann ich mir denn so einen Arbeitstag oder einen Alltag bei dir vorstellen? Also es ist am Anfang, ich bin heute in der Früh mit der Seilbahn hier hochgefahren und ja, dann bin ich schon geneigt zu sagen, ach mei, die Laura hat es schon gut, einen herrlichen Arbeitsweg, das ist so schön, jeder Tag ist doch da die helle Freude. Ist das so?
Ja, also ich sag jetzt mal tatsächlich, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und alles wird Routine. Man muss sich es immer, aber auch generell sollte man sich das immer bewusst machen, wie gut es einem geht. Es ist schon was Besonderes tatsächlich. Am Anfang ist man natürlich völlig aus dem Häuschen, aber dadurch, dass man die Berge ja schon kennt, auch als Bergsportler, nicht so neu, wie wenn jetzt wir einen Wissenschaftler aus Norddeutschland haben, der einfach nicht so oft in die Berge kommt, die flippen ja total aus. Und dann ist es aber auch schön, solche Gesichter zu sehen. Tatsächlich, ich meine, du sitzt jetzt bei mir im Büro, wenn es jetzt nicht gerade schneebedeckt ist, hat man hier die gigantische Aussicht, aber ich schaue regelmäßig auf meinen Bildschirm und dann auch nicht mehr in die Berge. Also man wird natürlich, es wird zur Normalität. Wie kann man sich den Arbeitsalltag vorstellen? Ich mache auch öfters Homeoffice. Ich sage jetzt mal, da bin ich nicht so abgelenkt. Hier ist es ganz wichtig, vor Ort zu sein, gerade in dem Bereich, dass man auch mitkriegt, wer hier so ist. Es ist gut, manchmal auch schlecht, dass man abgelenkt wird, aber dann läuft der Wetterwart von der Zugspitze über den Weg. Ah ja, was gibt's Neues und so weiter. Und dann hat man gerade wichtige Informationen. Oder jemand vom Partnerinstitut, die gerade hier sind und neue Projekte vorstellen. Das ist ganz arg wichtig, weil man ist dann immer direkt am Geschehen dran. Gruppen, die hier sind, die über wissenschaftliche Themen sprechen, wo auch ich immer mehr dazu lerne, ja. Oder wenn ich mich rückversichern möchte, wenn ich irgendwas schreibe oder berichte, hey, kannst du bitte mal nochmal durchlesen, kann man das so schreiben? Ist das so wissenschaftlich korrekt? Das ist ganz arg wichtig, hier dran zu sein. Aber auch wir packen alle mit an, wenn es zum Beispiel Schnee draußen liegt, und man macht es ja auch sehr gerne, als Abwechslung, sage ich mal, zum Büroalltag hier oben, ja, dann wird Schnee geräumt. Also das ist hier einfach eine Forschungsstation im alpinen Raum. Wir schauen auch, dass die Seilbahn läuft. Also wir fahren die Seilbahn und so weiter, rennen durchs Haus. Es ist jetzt nicht ein reiner Bürojob, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Auch viel selber anpacken. Und es ist tatsächlich täglich anders und das macht das Ganze so interessant, auch weil man immer mit anderen Charakteren, Menschen zu tun hat und dazu lernen kann auf jeden Fall. Wir arbeiten im Winter eng mit der Lawinenwarnzentrale Bayern zusammen, sind auch selber Lawinenkommissionsmitglieder, zusammen natürlich mit der BZB, weil wir hier mitten im Skigebiet sind. Genau, graben auch selber mal hier und da ein Schneeprofil mit. Solche Geschichten eben.
Also da, ich schaue gerade, dass ich es mal so ein bisschen für mich sortieren kann. Das heißt, ihr als Besatzungsmitglieder der Forschungsstation, das ist was anderes als ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten, in einer Forschungseinrichtung im Tal, wo alles verfügbar ist, wo du relativ schnell irgendwelche Wege erledigt hast oder da Hilfe von außen dazu holen kannst. Hier hat jeder auch noch erweiterte Aufgaben, damit das Ganze am Laufen gehalten wird. Du hattest mir vorhin noch was gezeigt, also die persönliche Schutzausrüstung muss regelmäßig geprüft werden. Ihr habt Bergeübungen auch mit der Seilbahn, also alles Themen, die auf den ersten Blick für jemanden, der hier oben arbeitet, nicht zum Aufgabengebiet mitgehören.
Genau, also auch wie es täglich bei der BZB, also die Bayerische Zugspitzbahn, stattfindet, finden eben Revisionsfahrten statt, muss tagtäglich so sein, immer in der Früh. Und auch das machen die Kollegen mit unserer Seilbahn. Also wir haben ja auch eine hauseigene Forscherbahn. Das heißt, in der Früh fahren wir mit der Mitarbeiterseilbahn oder mit dem Zug hier hoch. Und dann findet immer täglich die Revisionsfahrt statt. Also solche Geschichten. Die Station muss freigeschaufelt werden von Schnee im Winter zum Beispiel. Es muss eisfrei sein, dass die Türen auf und zugehen, dass es für Gäste zugänglich ist. Und klar, die Erreichbarkeit ist leicht. Aber manchmal, wenn zum Beispiel im Sommer der Blitz einschlägt, dann dauert es natürlich auch wieder länger. Also solche Geschichten können halt immer dazwischen kommen. Und ich glaube, wie du halt auch sagst, es ist vielen, wenn man es jetzt nicht in seiner Mental Map hat oder nicht vor Ort ist oder vielleicht nichts auf den Bergen ist, gar nicht so bewusst, weil es ist ja doch eine relativ weitere Anreise, sage ich jetzt einmal. Aber es kann trotzdem immer wieder was vorkommen, was natürlich den Zugang zur Station vielleicht beeinträchtigen kann oder mit Verzögerungen zu rechnen ist, weil wir sind hier einfach immer noch am Berg.
Und sehr exponiert am Berg.
Und sehr exponiert am Berg, genau.
Hochalpin. Jetzt hast du vorhin gerade die Lawinenkommission erwähnt. Sag uns doch mal ein bisschen was zur Lawinenkommission. Was ist die Aufgabe und inwieweit könnt ihr da auch Daten oder Informationen liefern?
Also jetzt gehe ich noch mal ganz weit zurück in die Geschichte.
Sehr gerne.
Also was heißt ganz weit zurück? So weit zurück ist es nicht. Es gab hier tatsächlich auf dem Schneefernerhaus ein großes Lawinenereignis, das größte in Deutschland, in Bayern, 1965, als hier noch Hotelbetrieb herrschte. Und ich meine, wir wissen oder wir Wintersportler wissen im Frühjahr, mit was zu rechnen ist im Tagesverlauf. Mit Nassschneelawinen und dadurch, dass, du hast es gerade erwähnt, wir sehr exponiert sind und natürlich auch südseitig gelegen sind, kann sowas durchaus vorkommen. Jetzt haben wir natürlich eine Lawinenverbauung vor Ort, sehr, sehr wichtig. Und damals saßen die Hotelgäste auf den Terrassen und es kam zu einem Nassschneelawinenereignis, das 10 Menschen getötet hat und weitere, also bis zu 30 verletzt hat. Daraufhin wurde die Lawinenwarnzentrale in Bayern gegründet. Es gab da vorher noch keine Lawinenlageberichte, wurde tatsächlich von unseren Alpenländer-Nachbarn abgedeckt.
Okay.
Und genau, und diese Lawinenwarnzentrale Bayern wurde eben gegründet und besteht jetzt eben auch aus vielen Lawinenkommissionsmitgliedern. Wir sind alle ehrenamtlich unterwegs. Wir Lawinenkommissionsmitglieder sind Zuarbeiter, ich sage jetzt mal Mitarbeiter für die Lawinenwarnzentrale, dass die Lawinenwarnzentrale auch ihre Lawinenlageberichte schreiben kann. Das heißt, wir graben Schneeprofile, ob es jetzt im Skigebiet ist oder ob jetzt jemand, der Mitglied bei der Lawinenkommission ist, im Allgäu zum Beispiel gerade auf Skitour ist und wo auch immer einfach vielleicht auch nur ein Bild schießt von einem Lawinenabgang und Informationen einfach gibt, hey, ich habe hier einen Lawinenabgang gesehen, war südseitig oder nordseitig oder wie auch immer, in dieser Höhe, Schneesituation ist so und so, genau um welche Uhrzeit war es oder auch wenn man jetzt ein Schneeprofil grabt, dann hat man ja einen Schneedeckenaufbau, wie ist die Schneedecke aufgebaut, wie viel Zentimeter Altschnee, Neuschnee, ist es gebundener Schnee, ungebundener Schnee und all diese Daten sind wichtig, aus, ich sage jetzt mal, diesen Regionen hier in den Alpen, damit die Lawinenwarnzentrale auch einen fundierten Lawinenlagebericht schreiben kann. Die Lawinenwarnzentrale hat natürlich auch ihre eigenen Messinstrumente natürlich verteilt. Aber ich sage jetzt mal, wir sind Helferlein und können vielleicht ein großes Gesamtbild eben noch dazugeben. Genau.
Und nicht nur Helferlein, ihr seid wahrscheinlich am besten mit technischem Equipment ausgestückt, bestückte Mitgliedseinheit von der Lawinenkommission.
Genau, also Sonde, Schaufel haben wir natürlich mit dabei, Pieps natürlich auch, aber wenn man jetzt halt auf Skitour geht, also mache ich manchmal auch, wenn ich jetzt eine Skitour gehe, dass man halt, wenn man die Zeit hat, ein Schneeprofil grabt, also es interessiert mich halt auch selber natürlich. Oder wenn man jetzt wirklich mal, ich war letztes Jahr im Lechtal mal unterwegs und habe einen Lawinenabgang gesehen und auch wenn es jetzt nicht Deutschland ist, aber vielleicht nah an der Grenze, dann ist es vielleicht trotzdem ganz interessant jetzt für die Lawinenwarnzentrale Bayern oder auch hier. Natürlich helfen wir eben dem Hauptamtlichen, der hier zuständig ist, immer öfters mal mit dem Schneeprofil graben. Und genau, das ist schön für die körperliche Arbeit und auch so interessant. Ja.
Jetzt erklär doch mal in wenigen Worten ein Schneeprofil. Weil ich glaube, also wir verwenden das hier so, ja, Schneeprofil relativ einfach. Oder ich kann mal probieren, dass ich es in meinen Worten erkläre. Also Schneeprofil ist an einem Hang oder in dem Hang, in dem die Menschen denken, dass sie fahren wollen, da wird im Grunde ein großer Quader freigelegt. Der wird dann mit so Klopftests wird da getestet, wie viel Belastung es braucht, bis da eine Schneedecke abgeht. Und du siehst vor allem den Schneedeckenaufbau vom Altschnee über dann Neuschnee. Und du siehst dann, wo dann zum Beispiel zwischendrin es mal so Eisschichten und sowas gibt. Und daran lässt sich dann festlegen, wie hoch die Lawinengefahr ist. Aber bitte verlasst euch nicht auf meine Aussagen, sondern das ist, wie ich das in meinen Worten erklären kann. Vielleicht hol ich einfach mal irgendwann einen Bergführer in den Horgarten, der kann dann genau erklären, was ein Schneeprofil ist.
Genau, also ich kann es jetzt in wenigen Worten schon auch erklären, aber du hast es eigentlich schon richtig definiert. Ist manchmal hier tatsächlich nicht so leicht. Also man braucht eigentlich, ich finde es in der Regel immer eine längere Sonde, 320er empfehle ich auch tatsächlich. Wir haben hier letztes Jahr beziehungsweise diesen Winter ein Schneeprofil bis zum Grund, also es waren über 3 Meter halt eben gegraben. Und es ist manchmal, wenn du viele unterschiedliche Schneeschichten hast, eben, also brauchst natürlich dann mehr oder weniger, ich sag jetzt mal dein Maßband, um die einzelnen Schneedecken zu beurteilen und eben, wie alt ist der Schnee, ist er gebunden oder umgebunden, wie ist die Körnchengröße, dann hat man ja noch sein Nüppchen dabei. Und schaut sich eben diese einzelnen Schichten eben an, geht vielleicht noch mit den Fingern eben drüber und klopft so ein bisschen rein, um eben zu definieren, wie ist denn der Aufbau und wo gäbe es eventuell innerhalb dieses Profils Schwachschichten. Genau, dann macht man wiederum Schneedeckentest, Stabilitätstest, wie du halt eben das gesagt hast. Aber ich glaube, das muss man selber mal machen und sich dann mal anschauen, dass man sich das ein bisschen mehr vorstellen kann.
Also wir können da hier keine Handlungsempfehlung geben, wie ein Schneeprofil gebaut oder erstellt wird. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zur Besatzung beziehungsweise zu dem Team. Wie viele Menschen sind denn so im Schnitt hier auf der am Schneefeinerhaus? Also von der Kernbesatzung als auch von den ganzen Partner-Universitäten beziehungsweise von den ganzen Partnern, die hier forschen.
Also ich sag jetzt mal wir, mein Team und ich, wir bestehen aus 9 bis 10 Personen. Genau. Also wir sind fast täglich oder täglich auf jeden Fall vor Ort, außer an den Wochenenden sind wir nicht besetzt. Ansonsten ist es tatsächlich, wenn jetzt nicht gerade Revision eben am Berg herrscht, dann sind natürlich nur die Mitarbeiter der, ich sage jetzt mal, Zugspitzbahn und wir vor Ort. Es ist unterschiedlich. Das Haus ist tatsächlich immer recht voll. Also wir haben ja unsere Forschungspartner, unsere 11 Konsortialpartner, wie die TU München, DLR, die ich schon vorhin erwähnt habe. Uni Augsburg ist auch dabei. Und es finden, ja, manchmal ist das Haus einfach mit 40 Personen belegt, aber auch unterschiedlichen Gruppen oder vielleicht nur 3 Personen. Hm. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade auch ein paar Wissenschaftler hier. Jetzt ist gerade noch jemand da, die Messungen betreiben und so weiter und so fort. Also man hat, wir haben auch unsere eigenen Buchungslisten natürlich, die die Kollegen erstellen, damit wir auch wissen, wer ist denn hier vor Ort, damit man da einen Überblick hat. Genau. Also das ist tatsächlich zumeist sehr gut besetzt, eben mit Wissenschaft oder unseren Partnern. Studenten natürlich auch.
Okay. Wir sind ja vorhin, als wir ja hier durchgelaufen sind, sind ja unzählige Messinstrumente, Stationen aufgebaut. Welches Forschungsteil oder welches Messinstrument, wovon bist du so am meisten fasziniert oder begeistert?
Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich finde ich sehr vieles interessant. Natürlich begeistert mich auch der LIDAR eben vom Hannes Vogelmann vom KIT Campus. Schaut auch cool aus, wenn es nachts dunkel ist und dann eben diese grüne Laser in die Atmosphäre hochgeht. Und was das Teil einfach kann. Also es schaut halt einfach auch richtig, richtig cool aus. Aber es sind sehr viele Devices, Entschuldigung, Geräte, die mich faszinieren, weil man braucht ja auch ein technisches Verständnis dafür. Also jeder Wissenschaftler, der diese Geräte bauen lässt oder baut, viele brauchen auch einen eigenen Techniker dafür tatsächlich. Gerade bei solchen riesigen Geräten, da braucht man schon ein riesengroßes Verständnis dafür. Das finde ich generell sehr interessant, was die so können. Tatsächlich finde ich auch unsere Pollenfallen ganz interessant. Wir haben ja auch eine vollautomatisierte Pollenfalle jetzt hier, denn der Pollenflug verändert sich durch den Klimawandel womöglich auch. Also das soll hier oben auch untersucht werden. Das gefällt mir ganz gut. Einfach die Vorstellung, dass hier Pollen angesaugt werden und wir eine richtig, ich sage jetzt mal hochauflösende Kamera, sich dann die Pollen genau angeschaut werden können zwischen Frühjahr und Herbst eben. Es sind so viele Sachen auch, was der Deutsche Wetterdienst eben hier misst. Also die grundsätzlichen Geschichten wie Temperatur, Wind und so weiter. Es fasziniert mich alles eigentlich, so das große Ganze, ja.
Mir sind so 3 Sachen in Erinnerung geblieben. Und zwar, gehen wir da rein nach, der Wolkenschlitten. Erklär mal was dazu.
Der Wolkenschlitten vom Max-Planck-Institut auf der obersten Terrasse, genau. Also der Wolkenschlitten schaut sich die Prozesse innerhalb der Wolken an. Denn Wolken sind noch nicht ganz so trivial, auch übrigens in der Arktis nicht so verstanden. Und hier in dieser Höhe kommen die Wolken ja zu uns, gerade in den Sommermonaten. Wir sind ja sehr hoch gelegen, dass man jetzt kein Forschungsflugzeug fliegen müsste. Und dieser Wolkenschlitten, der bewegt sich auf einer Schiene und dort das ist ein Gerät mit 3 eingebauten Kameras, die eben 25.000 Pixel pro Sekunde schießen können, um eben zu gucken innerhalb dieser Wolke, wo jetzt zum Beispiel sich ein Tröpfchen bildet und ob oder sich ein Kristall bildet, das dann mal zur Schneeflocke wird. Da geht es um solche Geschichten, also auch Prozessverständnis einfach, ja. Um Wolken, um das System Wolke einfach besser zu verstehen. Zum Beispiel.
Okay, dann habe ich noch in Erinnerung. Und zwar hast du gesagt, es gibt eine Forschungseinrichtung, bei der gerade daran gearbeitet wird, um herauszufinden, ob Turbulenzen vorhergesagt werden können.
Ja, also das ist ein Projekt vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat hier viele Projekte, viele auch automatisierte Messreihen. Der Patrick Franken vom DLR hat eben mit, ich sage jetzt mal mit der Industrie, mit Flugzeugherstellern ein Projekt am Laufen, um eben Windströme hier oben zu nutzen auf 2650 Meter Höhe, um eben ein Gerät zu entwickeln, welches dann in Flugzeuge eingebaut werden kann, um Turbulenzen vorhersagen zu können. Denn Turbulenzen sind ja plötzlich auftretende Windscherungen oder Winde, die noch nicht vorhergesagt werden kann. Wer schon mal geflogen ist, weiß es. Wer eine Turbulenz kommt, meistens kündigt es der Pilot dann an, wenn es schon soweit ist. Und es wäre jetzt zum Beispiel so ein Projekt, an dem gerade geforscht wird.
Okay. Und dann das Dritte, was mir in Erinnerung geblieben ist, da hast du gesagt, warte mal, ich zeig dir noch was, das ist richtig abgefahren. Und zwar hattest du mir das dann gezeigt, dieses Schaubild. Ihr habt eine Messstation, die den CO2-Ausstoß misst. Und das ja auch wieder ganz wichtig, jetzt nicht nur über 5 Stunden, sondern die Zahlen gehen ja zurück 50, 60 Jahre oder so. Und da waren, also für mich als Laie, der aber doch dann doch imstande ist, ein Schaubild etwas lesen zu können, weil es auch markiert war, da waren so verschiedene Einbrüche drin. Das war Pandemie, Finanzkrise. Also dazu hattest du mir was erzählt, was ich unwahrscheinlich spannend fand.
Genau, du meinst die GAW-Station vom Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt betreibt hier eben auch ein Messnetz, das höchstgelegene Messnetz von Deutschland oder Messstation. GAW bedeutet Global Atmosphere Watch. Das heißt, die Atmosphäre wird sich angeschaut, überwacht. Wir sind eine von global sehr vielen GAW-Stationen. Und die Kollegen vom Umweltbundesamt schauen sich hier eben die Treibhausgasemissionen oder Treibhausgase generell halt eben in der Atmosphäre an. Die werden Tuschur gemessen und man findet natürlich, also ich brauche es jetzt auch niemandem erklären, dass die CO2- und Methankonzentration oder auch Lachgaskonzentration in der Atmosphäre stetig steigt. Weltweit verglichen mit den anderen GAW-Stationen identisch. Das, was ich dir gezeigt habe, das waren die Einbrüche während der Finanzkrisen und der Corona-Pandemie. Damit war die Lockdown-Phase gemeint, dass das Diagramm eben gezeigt hat. Und zwar, dieser Knick war tatsächlich mal positiv für die Atmosphäre. Das heißt, die CO2-Konzentration oder die Emissionen gingen einfach besser zurück. Solche Ereignisse würde es tatsächlich brauchen. Ja, sehr komplex. Also man bräuchte tatsächlich, also keiner braucht es, aber jährlich ein Lockdown, damit die Konzentrationen in der Atmosphäre sinken würden.
Entweder ein Lockdown oder ein...
Eine Finanzcrash.
Oder ein Finanzcrash, vielleicht auch nicht unbedingt, vielleicht ein Verständnis oder ein bewussterer Umgang mit den, ja, mit dem Konsum und mit den Lebensmitteln. Jetzt diese Stationen, sind die zum Teil endlich? Also wenn die einmal steht, dann steht sie für 30, 40 Jahre oder gibt es immer mal einen Austausch? Es gibt neue Forschungsprojekte, weil der Platz hier oben ist ja dann auch nicht unerschöpflich.
Es gibt immer wieder neue Forschungsprojekte und wir haben auch viel Platz. Also wir freuen uns tatsächlich immer wieder, wenn wir auch Anfragen bekommen von wissenschaftlichen Einrichtungen. Ich meine, Messungen sind ja dazu da, um kontinuierlich weitergeführt zu werden, um auch vielleicht Modelle entwickeln zu können, verbessern zu können, gerade was Klimamodelle betrifft. Denn auch Klimamodelle haben ja ihre Macken und dazu braucht es aber lange Messreihen. Also gewisse Messungen laufen toujours immer ab. Aber wir haben natürlich auch noch Platz und Platz drumherum, weil wir ja auch einige Außenstationen haben. Wir haben ja zum Beispiel eine Station am Schneefernerkopf und es kommt natürlich immer auf die wissenschaftliche Fragestellung an, was gemacht werden soll. Wenn jetzt zum Beispiel eine zweite Wildtierkamera irgendwo installiert werden soll, dann kann man das auch nicht unbedingt am Schneefernerhaus machen, sondern wieder am Schneefernerkopf oder in Richtung Knorrhütte zum Beispiel oder wo auch immer. Aber tatsächlich haben wir auch für kurze Projekte viel Platz, was unsere Laborräume betrifft. Ja, es kommt natürlich auf das Projekt drauf an.
Also wenn du sagst, ihr habt noch Messstationen am Schneefernerkopf oder an der Knorrhütte, also das bedeutet, dass also nicht alles hier im dann doch geschützten Schneefernerhaus stattfindet, sondern der Schneefernerkopf ist für einen normalen Touristen mehr als eine Tageswanderung. Und für euch ist das, ihr fahrt dann erst hier normal in eure Arbeit, sage ich mal, und dann schnappt ihr euch, keine Ahnung, Klettersteigset, Steigeisen und marschiert dann nochmal zum Schneefernerkopf, der nochmal höher ist als hier. Ihr müsst einmal runter, müsst wieder hoch, oder wie macht ihr das?
Genau, also das sind Außenstationen, mit Messinstrumenten eben, die automatische Messungen machen. Das heißt, wenn wir da hingehen, zum Beispiel zu unseren Windsensoren und so weiter. Wir haben Messgeräte auch eben am Gipfelkamm, am Schneefernerkopf und dann eben am Zugspitzblatt und eben Richtung Knäuelhütte. Da geht es dann eher darum, zu überprüfen, wenn es irgendwas ausfällt eben und der Wissenschaftler sagt, ich kriege keine Daten mehr übertragen oder wir sehen das, dann gehen wir eben da hoch und gucken eben, was das Problem ist. Dann braucht man unseren Elektriker, der Till, unseren wissenschaftlichen Koordinator. Ich gehe natürlich auch gerne mit. Genau, müssten wir alle natürlich, ich sage jetzt mal, drittsicher sein. Das wird ja sowieso vorausgesetzt, wenn man da arbeitet oder wenn man das eben macht, zu solchen Außenstationen geht. Findet jetzt nicht so oft statt, wie gesagt, weil diese Außenstationen automatisch laufen. Aber natürlich gehört es mit dazu und auch da muss regelmäßig schauen, ob alles läuft. Das Gleiche eben mit dem Messfeld, wo wir eben im Winter viel zugange sind. Genau.
Also das heißt, also das zeigt auch nochmal, dass wenn alle, du und das gesamte Team, was hier oben ist, es ist zum einen klar, du musst brauchst eine sehr gute wissenschaftliche Ausbildung, du musst dich so brutal mit deinem Job und hier oben auch identifizieren und ja auch noch gerade alpine, hochalpine Erfahrung mitbringen, wenn du in der Lawinenkommission Mitglied bist, du brauchst da noch entsprechende Ausbildung, wahrscheinlich auch für eure Elektriker, die ja nicht nur rotes Blau und bloßes Minus wissen, sondern die halt auch dann unwahrscheinlich breit aufgestellt sind, dann auch in ihren Fähigkeiten.
Ja, also man muss auch selbstständig arbeiten können. Also ich habe auch eine Hochachtung vor unseren, ich sage jetzt mal, Handwerkern hier. Ob es jetzt die Elektrikabteilung oder ich sage jetzt mal Hausmeister, Techniker ist, aber auch diejenigen, die bei uns die Buchungen machen. Generell braucht man ein Verständnis von diesem Haus. Ja, also das ist wirklich nicht leicht und auch sehr komplex. Und ein Beispiel, was jetzt unsere Elektrik oder Haustechnik betrifft, also man muss sich schon sehr gut in diesem Haus auskennen, denn es war ja einst mal ein Hotel. Also das ist, wie du sagst, nicht so trivial alles und das bedarf auch viel, viel Wissensaneignung und selbstständiges Arbeiten und man muss es auch wollen natürlich, gell? Also hier täglich hochfahren und unter den Bedingungen halt arbeiten, aber mal draußen sein. Genau, ja.
Also bei so Wetter wie heute, ja, also auch nahezu blauem Himmel, ja, ein bisschen der Wolkenschlitten, wenn er aktiv wäre, hätte gerade seine höchste Freude, ist das ja wunderschön. Bloß wenn es mal Schneesturm, Nebel und minus 20 Grad hat, dann hat der Spaß ein bisschen ein Loch.
Ja, dann sind wir in unseren Büros. Also es ist hier drinnen schon beheizt, aber klar, also darf man sich jetzt ja nicht so vorstellen, dass wir hier alle frieren. Aber wenn man jetzt halt draußen was machen muss, wie jetzt wir auch, ich habe es vorhin mal erwähnt, wir haben jetzt ja auch ein neues Projekt abgeschlossen, die Einhausung. Das heißt, der Eingangsbereich wurde überdacht. Ich sage jetzt mal, auf dieser Höhe zu arbeiten, körperlich zu arbeiten, das muss man schon können, aushalten und wollen. Ja, gerade wenn es jetzt halt eben mal nicht oder wenn jetzt mal nicht die Sonne scheint, sondern einfach zapfig ist, der Wind bläst, der Schnee ins Gesicht fliegt die ganze Zeit, dann gehört das dazu, was jetzt eben solche Arbeiten betrifft, ja. Oder, Entschuldigung, wenn jetzt unsere Messinstrumente frei von Schnee gemacht werden sollen. Also ich meine, im Winter liegt hier sehr, sehr viel Schnee, die Terrassen müssen freigeschaufelt werden, die Messinstrumente, an die muss hingekommen werden, falls man doch irgendwas überprüft werden soll und so weiter. Das muss frei sein. Und dann geht man halt raus und schaufelt.
Das sind ja trotzdem, und das ist ja auch so krass, zum einen die Messinstrumente, die ganz diffizile Daten rausziehen oder auf die geringsten Veränderungen in der Umgebung reagieren und zugleich aber auch hier diesen Witterungsbedingungen trotzen. Also wir standen draußen vorhin bei einer Messeinheit, die war abgesperrt. Da wurde, glaube ich, auch da CO2 in der Umgebung gemessen.
Genau, und das, was wir ausatmen, wird natürlich gemessen.
Ja. Also nur mal wir standen 3, 4, 5 Meter von diesem Teil weg und selbst, dass wir da stehen und ausatmen, das hat dieses Teil gemessen.
Genau, es sind natürlich sehr sensible Messinstrumente. Genau.
Ein Messinstrument, welches auch sensibel und unaufhaltsam ist, ist die Uhr, die davon rennt. Und wir kommen jetzt schon langsam dem Ende entgegen, liebe Laura. Und ich habe am Ende für die Gäste im Horgarten noch so ein kleines virtuelles Geschenk. Es gibt einen Titel von der Folge, den ich mir vorbehalte, und es gibt eine Folgenbeschreibung. Und das kann, darf, soll der Gast beisteuern. Das kann ein Motto sein, ein Slogan, ein Satz, ein Aufruf oder ja, irgendwas, was den Gast bewegt. Und das darfst du, wie gesagt, beisteuern.
Da fallen mir jetzt viele Dinge ein.
Oh.
Und viele, ich sag jetzt mal, Phrases, Zitate, die mich auch prägen. Tatsächlich sage ich mir öfters den Satz vor, auch wenn es nicht immer leicht ist: Wer Ziele hat, wird Wege finden, und wer keine Ziele hat, wird Gründe finden. Und ja.
Also ich glaube, das passt zu dem, was du hier machst, und auch für die Aufgaben, die hier im Schneefernerhaus stattfinden, ja genauso. Weil wissenschaftliche Arbeit ist ja Forschungsarbeit und Dinge rausfinden, die bis dato noch keiner erforscht hat. Und bei dir versammelt sich das alles und du übersetzt uns das.
Ja, so kann man das auch sehen. In viele Bereiche übertragbar, das stimmt, ja.
Also Laura, ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch, für den Horgarten. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt und habe einen Einblick bekommen in das, was ihr hier macht.
Vielen Dank auch, dass du hier heute oben bist und dass ich auch eingeladen bin.
Sehr gerne. Mai, war das ein schöner Horgarten-Hype. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr habt mal mitbekommen, einen Einblick bekommen, was in diesem Schneefernerhaus passiert, aus einem Hotel, eine Umweltforschungsstation, die unwahrscheinlich viele verschiedene Projekte betreut, Projekte fördert und letzten Endes Ergebnisse herausbringt, die uns auch im täglichen Leben von Nutzen sind oder die wir mitbekommen und spüren. Also wenn ihr das nächste Mal hier oben seid, dann den Blick in Richtung Schneefernerhaus, und hier oben sitzt die Laura und hier oben arbeiten sie und ihr ganzes Team. Und dann sage ich nur Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.